Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechthild Kreuser. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 77 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich bin Mechthild und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du dir diese Folge anhörst. Und diesmal habe ich mit Thomas Spitzer gesprochen. Er ist Coach und Berater für die Themen Inklusion und Barrierefreiheit und macht viele verschiedene Dinge, unter anderem eben, dass er Menschen unterstützt, dabei sich weiterzuentwickeln. Und da er selber eine Behinderung hat, nimmt er eben die Themen Inklusion und Barrierefreiheit auch immer gerne mit auf in seine Coachings, was ich selber sehr spannend finde, da ich selber auch gerade eine Coaching-Ausbildung mache und es natürlich dann auch mich selber interessiert, wie auch andere Menschen eben das nutzen und andere Menschen auch wieder unterstützen, weiterzukommen. Und vielleicht kennst du ihn auch bereits von seinen Inhalten auf Instagram oder seine Webseite. Und wenn nicht, natürlich alles wieder verlinkt in den Shownotes. Und bevor ich jetzt auch vorher zu viel wieder erzähle, wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge und freue mich, wenn du vielleicht für dich auch was Neues mitnehmen kannst, ein paar von den Impulsen, die wir teilen. Und dann bis bald. Hallo Thomas, schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen und mit mir jetzt zu sprechen. Und ich fange immer so an, dass ich dich einmal dich vorstellen lasse, so was du über dich erzählen möchtest.
Ja, okay, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung sehr. Ja, mein Name ist Thomas Spitzer. Ich lebe und arbeite in Bonn, bin seit über 30 Jahren sozusagen jetzt auf dem ersten Arbeitsmarkt unterwegs, bin aktuell Ausbildungsleiter im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In dem Ministerium bin ich schon ganz lange. Ich habe 19 Jahre im Bereich Gleichstellung gearbeitet und 10 Jahre im Bereich Jugend. Also ich kenne den Laden ganz gut. Ja, und ich habe vor ungefähr, ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, habe ich eine Coach-Ausbildung gemacht. Und ist noch länger her sogar. 2013 habe ich angefangen. 2013 habe ich angefangen. Im Hintergrund war einfach, ich hatte 2012 hatte ich einen folgenschweren Unfall. Ich habe mich mit dem Rollstuhl bei einer Dienstreise auf die Nase gelegt.
Oh, okay.
Hab mir den Oberschenkel gebrochen, dann eine Sepsis eingefangen durch die OP, die ich bekommen habe offensichtlich. Und ich war 9 Monate raus aus dem Geschäft sozusagen. Ich habe nichts machen können. Ich konnte nicht arbeiten gehen, musste immer mal wieder rein ins Krankenhaus, wieder raus ins Krankenhaus, und weil es dann mehrere OPs gab. Und irgendwann habe ich mir selber die Frage gestellt, woher habe ich eigentlich die Energie her, das überhaupt alles irgendwie hinzukriegen und so. Und das wollte ich wissen und dem wollte ich auf den Grund gehen. Und dann habe ich eine Ausbildung gefunden im neurolinguistischen Programmieren, NLP, wo es genau um diese Fragen ging. Also ich hatte gar nicht erst vor, Coach zu werden, sondern wir haben erstmal so angefangen, erstmal zu gucken, wie kommuniziere ich selber, wie kommuniziere ich mit mir selbst und wie kommuniziere ich nach draußen. Und dann hat mir das so gut gefallen, die Gruppe fand ich toll, es war eine kleine Gruppe von 12 Leuten. Und dann haben wir weitergemacht, dann habe ich sozusagen den Master gemacht in der nächsten Stufe. Und als ich den fertig hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt machst du auch noch den Master Coach.
Okay.
Und dann, das ging bis 2017. Und dann nachdem ich diesen Abschluss bekommen habe, habe ich gedacht, du musst doch irgendwas damit machen. Dann habe ich mich erstmal ein bisschen ausprobiert. Ich wollte gar nicht so sehr direkt in den Bereich Inklusion gehen, weil ich gesagt habe, ach, immer in der gleichen Soße rühren und so, das ist irgendwie nicht so schön. Dann habe ich meine Affinität zur Musik, habe ich zu meinem Coaching gemacht, habe also auditives Coaching gemacht, also Coaching mit der Stimme, mit Musik, mit einfachen Instrumenten. Das ging ganz gut, aber es war sehr schwierig nach außen zu erklären, weil natürlich hat jeder irgendwie einen Bezug zur Musik und hat dann gesagt, ja, wie geht das denn so? Und ich musste ganz viel erklären. Und dann, es gibt ja manchmal so Schicksalstermine, da bin ich gefragt worden, ob ich als Kommunikator eine Ausstellung begleiten möchte, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigt. Das war bei einem großen Chemiekonzern hier in der Nähe von Bonn. Das habe ich gemacht, eine Woche lang. Das waren große Exponate, die aufgestellt wurden. Also es ging darum, wie geht das überhaupt mit Menschen mit Behinderung? Wie ist das in der Arbeitswelt? Wie spreche ich? Was darf ich vielleicht gar nicht sagen? Was ist irgendwie völlig daneben? Und es gab verschiedene Exponate. Und ich bin mit den Gästen, habe ich so die einzelnen Stationen abgelaufen sozusagen. Und natürlich ist man dann auch ins Gespräch gekommen. Und ich habe festgestellt, also ich bin seit Geburt, bin ich mit der Behinderung unterwegs. Ich habe eine angeborene Querschnittslähmung. Dann habe ich festgestellt, ich habe die gleichen Fragen gestellt bekommen wie vor 35 Jahren. Immer das Gleiche. Ja, wie geht das denn mit dem Rollstuhl? Ist das nicht anstrengend und so? Und da habe ich gedacht, meine Güte, wir sind doch vielleicht schon viel weiter. Ja, und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, du hast ein Thema gefunden. Du musst mit deiner Behinderung was Positives bewirken. Nicht ins Jammertal gehen und zu sagen, oh ja, uns geht es allen so schlecht und wir sind alle so arm dran, sondern mit einer positiven Ausrichtung. Deswegen ist mein Hashtag ja auch aufrecht sitzen.
Naja,
Ja. Deswegen, also ich gehe jetzt recht aufrecht oder fahre recht aufrecht durchs Leben und habe mich eigentlich von meiner Behinderung eigentlich nicht groß bremsen lassen. Aber wir stellen auch immer wieder fest, es sind nicht wir, die uns bremsen, sondern es ist praktisch das Umfeld, was immer noch nicht so ist, dass wir da alle gut drin leben können. Und das versuche ich so ein bisschen zu beeinflussen. Ich gehe auf Unternehmen zu und beantworte die Fragen so, wie ist das denn mit Behinderungen? Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, Situation, Bewerbungsgespräch. Menschen mit Behinderung sagen ganz oft, naja, das Bewerbungsgespräch ging hauptsächlich um meine Behinderung, aber nicht um das, was ich wirklich kann. Und von Unternehmensseite weiß ich auch, die wissen gar nicht, was sie denn letztendlich fragen sollen, weil die Behinderung ist dann so im Vordergrund und dass sie dann völlig vergessen, dass sie da jemanden einstellen wollen, der die entsprechende Qualifikation mitbringt. Und was ich noch interessanter finde, ist zu gucken in Unternehmen, die schon Menschen mit Behinderung haben. Was macht das mit der Belegschaft? Was macht das mit dem Team? Wird das Team mitgenommen sozusagen? Wird der Mensch mit Behinderung oder die Kollegin oder Kollegin mit Behinderung, wird die entsprechend mit einbezogen, werden verschiedene Beeinträchtigungen. Vielleicht ist es ja so, dass manche Behinderungen es mit sich bringen, dass man vielleicht doch öfter fehlt. Wird das aufgefangen, wird nicht getuschelt, sondern wird das auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, damit müssen wir aktiv umgehen. Und das versuche ich so ein bisschen mitzuhandeln.
Ah, spannend.
Short-Version, ja.
Ja, sehr viele interessante
Ja.
Dinge, die du schon angesprochen hast. Und das
Ja.
mit dem Unternehmen und in Unternehmen versuchen, die Prozesse zu verändern, mache ich ja auch teilweise in meiner Arbeit
Ja,
als Entrepreneur.
genau.
Deswegen passt es auch ein guter
Ja,
Ansatzpunkt.
das ist spannend, weil man öffnet wirklich bei manchen die Augen sozusagen. Die sagen, ach ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Und ich bin ja auch davon überzeugt, Inklusion in der Arbeitswelt funktioniert nur von oben nach unten. Also Unternehmensführung, die muss davon überzeugt sein, und zwar nicht als sozialen Akt, sondern ich nehme jemanden in mein Unternehmen auf, der die entsprechende Qualifikation hat. Das ist das Wichtige. Es ist kein Gnadenakt. Ah, wir stellen ja auch Menschen mit Behinderung ein und so. Ich kann da gerne eine kleine Anekdote zu
Ja, sehr
erzählen.
gerne.
Ich habe ja in dem Ministerium, in dem ich jetzt arbeite, meine Ausbildung gemacht und es trug sich zu. Ich war gerade im ersten Ausbildungsjahr und die jetzt gerade verstorbene Rita Süssmuth war damals unsere Ministerin. Und als sie verabschiedet wurde, haben wir dann immer irgendwie eine große Begegnung gemacht mit Belegschaft und so. Sie ist verabschiedet worden und die neue ist ins Amt eingeführt worden. Da packte mich mein Abteilungsleiter, fuhr mich vor die beiden und sagte: Und das ist einer unserer Auszubildenden.
Oh
Also alles falsch gemacht. Ja, letztendlich alles falsch gemacht. Das ist nicht Inklusion, aber es sei ihm verziehen, es war 1988, da waren wir einfach noch nicht so weit. Und ich sage auch immer, dass unser Haus mit mir auch ein Stück gelernt hat, was
ja.
Inklusion. Ja, weil damals, ich kann mich erinnern, es gab einen Kollegen, der blind war, der war damals auch der Schwerbehindertenvertreter, aber ansonsten. Also sichtbare Behinderung gab es nicht, natürlich aufgrund von Alter und so wahrscheinlich schon auch, aber nicht so eine sichtbare Behinderung, wie ich sie mitgebracht habe.
Aber dann ist es ja wahrscheinlich auch oft anstrengend, immer so der Erste zu sein und immer derjenige, der es allen erklärt. Oder wie nimmst du
Ja.
das für dich wahr?
Ja, obwohl ich habe es gern gemacht, weil ich natürlich auch
Okay.
immer gefragt war, ne? Also als wir dann zum Beispiel in Berlin neu gebaut haben oder umgebaut hatten, dann hat man mich natürlich gefragt, dann sag mal, kannst du uns da ein bisschen unterstützen? Kannst du mal bei uns gucken, wie das ist,
Ja, okay.
ob es barrierefrei genug ist? Weil natürlich sind oft die Vertrauensleute der Schwerbehinderten nicht behindert, das kommt vor. Oder sie haben eben, sind eben nicht im Rollstuhl unterwegs, was ja nochmal was anderes ist. Also ich könnte jetzt nicht eine Beratung machen, wie es ist, blind zu sein oder so. Aber da war das dann ganz hilfreich, dass ich dann sagen konnte, also hier, das ist ein großer Umweg, hier geht die Tür zu schwer und so.
Ja, okay.
Da hat man meine Expertise dann schon sehr früh abgeholt sozusagen. Ja.
Ja, also auch spannende Projekte, die sich dann dadurch ergeben haben, dass du diese.
Ja, und natürlich, also ich habe gerade, als ich im Bereich Gleichstellung unterwegs war, habe ich viele Dienstreisen gemacht, sowohl im Inland als auch im Ausland. Manchmal alleine, manchmal war aber eben auch meine Kollegin dabei. Und die sagte damals zu mir: Durch dich habe ich erst mal gesehen, wie viel Umwege jemand machen muss, der diese Einschränkungen hat. Ne? Du kennst das ja sicher auch.
Ja.
Ne? Man kommt nie auf dem direkten Weg zum Bahnhof oder zum Flughafen und man muss sich vorher anmelden und dann klappt das nicht, dann sagst du, ja, sie sind ja aber gar nicht angemeldet. Also es gibt ganz viele Probleme und du kommst nicht aus dem Bahnhof direkt raus, du musst noch mal einmal ums Haus und so. Das ist natürlich auch ein Learning für meine Kolleginnen und Kollegen gewesen letztendlich. Und was ich sehr gut fand, sie waren immer sehr offen. Also vielleicht habe ich das aber auch ausgestrahlt, dass also man mir das auch sagen kann, ne? Wenn es irgendwie auch ein Problem gibt oder so. Und das fand ich auch immer wichtig, dass immer eine gewisse Ehrlichkeit auch da ist, letztendlich.
Und ich
Ne?
finde auch das Beispiel, was du gesagt hast mit dem Gebäude, das dann direkt
Ja.
barrierefreier vielleicht gestaltet wurde, als wenn niemand im Rollstuhl mit im Unternehmen gearbeitet hat, auch ein
Genau.
gutes Beispiel für andere Unternehmen, die sich vielleicht fragen, ob sie Menschen mit Behinderung einstellen sollten, weil
Ja.
dadurch werden ja Innovationen direkt auch
Absolut.
barrierefreier und
Genau.
inklusiver gestaltet.
Und bei Dienstreisen, wenn ich bei irgendeiner Organisation eingeladen war oder so, dann habe ich das immer so gemacht, wenn ich die noch nicht oder wenn die mich noch nicht kannten, dann habe ich so eine Woche vorher oder so, habe ich mal angerufen, habe gesagt, ich freue mich auf unseren Termin. Im Übrigen würde ich gerne wissen, wie sieht das bei euch aus? Haben wir Stufen oder so, weil ich im Rollstuhl unterwegs bin? Dann habe ich denen gleich sozusagen, ja, ein Stück Befürchtungen weggenommen, sozusagen. Weil wenn du irgendwo hinkommst und dann sagst, ah, sie sitzen ja im Rollstuhl, um Gottes Willen, aber wir haben hier 15 Stufen vor der Tür. Alle sind irgendwie so ein bisschen betroffen.
Ja.
Und das habe ich immer dadurch direkt abgefedert. So. Und wenn eben Stufen da waren, dann haben die eben noch ein bisschen Zeit gehabt, sich vielleicht eine Alternative auszudenken, wo
Ja.
man sich, dass man sich irgendwo anders zusammenfindet oder so. Das ist immer so meine Art, wie ich damit umgehe. Also das ist ja auch so ein Thema für mich, Inklusion. Also ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Menschen mit Behinderungen denken, ja, jetzt müssen alle was für mich tun, aber ich muss genauso auch da meinen Beitrag dazu leisten, dass das funktioniert. Ne? Und ich muss das zeigen, dass das funktioniert. Also das ist das, was die Menschen mit Behinderungen selber machen können, in ihren Möglichkeiten natürlich. Das ist ja sehr individuell. Auch das ist ja ein Thema. Behinderung ist ja nicht Behinderung. Ja? Die einen können das eine weniger, das andere mehr und umgekehrt ist es genauso. Ne? Also das wird ja auch gerne gesehen. Ah, Behinderung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hab mal einen Blogartikel dazu geschrieben, der nannte sich Kennen Sie den Hans? Dass ich an der Bushaltestelle angesprochen werde, die Leute meinen es natürlich immer positiv, dann, ja, kennen Sie den Hans? Sage ich, nee, woher soll ich den kennen? Ja, der sitzt auch im Rollstuhl. Ja. Also wir sind alles eine Community. Wir leben wahrscheinlich auch alle noch zusammen, irgendwo in irgendeinem Heim. Das ist ein Phänomen. Wie gesagt, sag ehrlich, die Leute meinen das nicht böse, aber es ist immer noch diese Unsicherheit im Umgang. Und deswegen bin ich immer jemanden, der auf die Leute zugeht und das regelt. Das ist, glaube ich, das Allerbeste. Das können nicht alle, aber auch dafür bin ich Coach, dass ich Leuten dieses Positive mitgebe. Und das gilt ja nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern Menschen ohne Behinderung haben ja auch diese Unsicherheiten in sich, die man aber bearbeiten kann, wenn man das möchte.
Ja, da wollte ich auch direkt fragen, wie du, also du hast ja einerseits erzählt, dass du mit Unternehmen arbeitest und Vertretern von Unternehmen,
Ja.
aber auch wahrscheinlich mit Menschen mit Behinderung, die deine Unterstützung.
Und ohne auch, ja, ohne auch,
Ohne auch, okay.
die meine Expertise einfach haben wollen und ja, also gerade was dieses sichere Auftreten angeht und so, die da sich ein bisschen was abholen, ja. Aber eben auch mit Menschen mit Behinderung, klar.
Okay, und wie unterstützt du die oder wie ist da dein Ansatz?
Also das ist dann ein Coaching-Ansatz und ich höre mir natürlich erstmal an, wo das Thema ist. Also bevor wir anfangen, mache ich immer erst einen Fragebogen, wo ich dann sage, was führt die Menschen zu mir, was ist das Thema, womit sie mit mir arbeiten wollen, was bringen sie mit, vor allen Dingen auch, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, und dann starten wir. Und ich habe dann natürlich in meinem Methodenkasten ganz viele Übungen, die man machen kann. Manche wollen einfach auch nur quatschen, aber letztendlich geht es ja darum, auch auf ein Ziel hinzuarbeiten, dass die Coaches haben, ne? Und also ich bin nicht der Mensch, der das Problem löst. Das müssen sie selber machen, weil ein Credo ist ja auch, du hast alles, was du brauchst, hast du in dir selbst. Du musst es, ich kitzel es nur raus, ne? Und bring positives Feedback. Sie kriegen dann meistens auch, also ich mache gerne langfristige Coachings, also 3 Monate. Das finde ich schon einen ganz guten Wert, weil wenn du nur einmal kommst, dann kommt nicht so viel bei rüber. Und sie kriegen Hausaufgaben oder Aufgaben, die sie auch zu Hause lösen können und wo sie sich selber mal beobachten können, wenn sie dann nach 14 Tagen wiederkommen, wo sie dann merken, ach, da hat sich dann doch schon ein bisschen was verändert. So arbeiten wir. Sie können mich jederzeit per WhatsApp oder was auch immer erreichen, wenn es irgendwo schwierig wird oder so. Das ist das Versprechen, was ich gebe, dass ich eben für die 3 Monate auf jeden Fall für Sie immer ansprechbar bin. Ja.
Okay. Und Themen sind dann sowas wie sicheres Auftreten oder was sind noch
Ja,
andere Themen?
Struktur manchmal. Also Struktur ist auch ein großes Thema, weil eben man so viel im Kopf hat, was man irgendwie sortieren muss. Da geht es viel drum. Und auch konkret. Also auch wenn es um Bewerbungssituationen geht oder so, wie mache ich das, ne? Oder Ämter ist natürlich auch so eine Geschichte, wo viele ein Thema haben. Was ich nicht mache, und das mache ich auch bei Unternehmen nicht, ich mache jetzt keine Beratung, wie sie ihr Unternehmen barrierefreier gestalten können. Das ist nicht meine Aufgabe. Da sollen sie zum Inklusionsamt gehen. Die haben da die ExpertInnen dafür, Ingenieure und weiß der Kuckuck, aber das mache ich nicht. Und was ich auch nicht mache, ist Beratung hinsichtlich Fördermittel oder so. Das ist nicht meine Aufgabe. Die meisten wissen ja irgendwie, wo sie vielleicht Unterstützung bekommen, aber das mache ich nicht. Ja. Sondern mir geht es einfach tatsächlich nur um das Miteinander und eben ja, sich als Mensch wieder gut zu fühlen, nicht traurig zu sein oder frustriert zu sein, weil manche haben ja auch eine gewisse Wut in sich auch, was auch wichtig ist. Wut ist ja auch ein guter Energieträger, aber nur zu meckern reicht nicht, sage ich immer. Man muss auch immer in sich selber gucken, ne? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, gerade für im Bereich Inklusion.
Ja, diese Wut dann wieder zu nutzen, um was zu verändern,
Genau, aber
innen und außen.
nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern wirklich klug und einfach auch ausdrücken zu können, was brauche ich wirklich. Ja, das ist bei vielen vielleicht noch nicht, das ist bei vielen nicht ausgeprägt. Also sie haben diese Wut, können aber nicht genau konkret sagen, was sie jetzt gerne daran ändern wollen. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Und bei manchen habe ich auch das Gefühl, ich will da niemandem zu nahe treten, aber Wut, dass es irgendwie auch hilfreich ist, so immer nach vorne zu gehen und sagen, alle sind böse, nur ich nicht, ich bin der Beste. Das reicht nicht, finde ich.
Genau, du hattest eben am Anfang gesagt, dass du auch aus dem NLP kommst und damit auch viel arbeitest. Willst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
Naja, genau, aus dem NLP kommt ja genau diese Erkenntnis, ich trage alles in mir, was ich brauche. Und deswegen ist das auch so, dass ich eben, es wird immer so gesagt bei NLP, ja, die wollen die Leute umdrehen oder so. Nein, das ist gar nicht der Sinn sozusagen von dieser Übung, sondern es geht einfach darum, Dinge zu nutzen, die vielleicht brach liegen, wo ich bisher nicht dran gegangen bin, die ich vielleicht auch noch gar nicht kennengelernt habe. Und das versucht NLP so ein bisschen rauszukriegen. Außerdem ist es ja auch ein Kommunikationsmodell. Das heißt, auch wie gehe ich mit mir selber um und wie kommuniziere ich nach außen, ist, wenn ich mit jemandem im Streit bin oder in Wut bin und der anderen Seite irgendwas vorwerfe, wie viele Anteile davon stecken in mir selber, zum Beispiel? Das zu hinterfragen, das ist so eine Geschichte, die im NLP eine wichtige Rolle spielt. Am Ende geht es immer darum, dass ich mich selber in mir selber wohlfühle, sozusagen,
Na
ne?
ja.
Und eben mit Konflikten auch konstruktiv umgehe. Wenn der Kopf zugeht, wenn ich ein Vorurteil habe und sage, alle sind irgendwie böse und hassen behinderte Menschen, dann komm ich nicht weiter, sondern ich muss überlegen, wie kriege ich das hin? Und dafür gibt es bestimmte Übungen, die man machen kann, einfach um zu gucken, wie man selbst besser nach außen auch kommunizieren kann. Das ist der wichtige Punkt dabei. Und da gibt es hunderte von Möglichkeiten. Aber ich mache natürlich auch viel Systemisches und ich bediene mich davon inzwischen von vielen Bereichen, die ich kennengelernt habe. Und ja, ich glaube, das geht ganz gut, ja.
Ja, ich mache ja auch gerade eine Coaching-Ausbildung, deswegen bin ich auch daran natürlich interessiert, wie
Ja.
andere coachen.
Welchen Bereich?
Wir lernen auch viele verschiedene Methoden.
Ah,
Und kennen
okay.
systemisch, aber wir haben auch mit NLP gearbeitet und so.
Ja, ja, ja.
Und ja, ich finde es gut, so die verschiedenen Methoden auch zu kennen, die wir
Ja,
nutzen können
genau.
für
Ja.
Coaching.
Und ich weiß einfach, ich weiß eigentlich nie oder selten, wenn jemand kommt, mit welcher Methode ich ran einsteige. Es geht immer irgendwie auf ein gutes, auch da ist wieder das gute Miteinander. Es geht natürlich darum, dass man einen guten Bezug zueinander hat. Also sowohl die Coachie als auch ich als Coach zu ihr, zu ihm. Ne? Das ist wichtig. Manchmal, kennst du wahrscheinlich auch, manchmal denkt man sich, nee, mit der oder mit dem möchte ich vielleicht nicht arbeiten oder so. Also beidseitig auch. Ne? Und dann trennt man sich eben wieder. Aber letztendlich gehört natürlich eine gewisse Offenheit dazu und manche Macken sollte man dann auch geflissentlich übersehen können. Aber, oder auch irgendwie, ich sag mal, Menschen, die da nicht so zugänglich sind, die zu öffnen, das lohnt sich manchmal, da dran zu bleiben, einfach auch und zu gucken, woran liegt denn diese Blockade jetzt und so. Aber letztendlich, sie kommen ja zu mir, um Unterstützung zu bekommen und die wollen sie auch haben. Ja.
Ja, schön. Hast du sonst noch irgendwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was du gerne noch teilen willst?
Also, was ich noch gerne teilen will, ist das, was ich gut finde, ist, also ich bin ja auch eben auf Social Media unterwegs. Das habe ich lange Zeit nur auf Instagram gemacht. Ist für mich ein toter Kanal irgendwie. Ich komme mit dem Thema da nicht so gut durch. Dann irgendwann bin ich zu LinkedIn gewechselt. Also ich mache Instagram immer noch. Aber was mich da sehr freut, ist, dass ich festgestellt habe, wie viele es gibt, die mit dem Thema unterwegs sind. Das weißt du ja, wenn du im Kämmerchen bist zu Hause, weißt du das ja auch nicht. Du denkst, oh, ja, jeder brodelt da vor sich hin, aber ich finde, diese Vernetzung finde ich super. Ich finde die Leute, die hilfreich sind, wie dich zum Beispiel und viele, viele andere, wo man nochmal gemeinsam auch überlegen kann, wie können wir es verbessern? Weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass viel über Inklusion geredet wird. Wir sind ja auch international schon unterwegs gewesen. Wir gucken immer auf andere Länder, die viel besser in der Umsetzung sind anscheinend. Und da müssen wir einfach noch stärker werden. Beispiel, ich war im letzten Jahr war ich in London, mehrere Tage. Und habe da den ÖPNV auch genutzt. Und dann sehe ich, dass die Busse, die berühmten Doppeldeckerbusse, eine elektrische Rampe haben.
Nach
Ja?
oben, dass man nach oben fahren
Na,
kann
nee,
oder
nicht nach
überhaupt in
oben.
den Bus fahren.
Dass man, ja, und das, du stehst an der Bushaltestelle, der Busfahrer sieht dich, macht die Rampe raus, also braucht gar nicht auszusteigen oder so. Niemand braucht irgendwie zu unterstützen. Die Rampe fährt raus. Du fährst rein und hast du, wenn du drin bist, einen speziellen Knopf, einen grünen Knopf, den du dann drückst, wenn du wieder raus willst. Und dann geht das Gleiche wieder von vorne los. Total einfach.
Ja,
Hier, hier ist es immer noch, man hat immer das Gefühl, man ist auf den guten Willen des Fahrers angewiesen. Ich bin auch das ein oder andere Mal stehen gelassen worden. Auch das passiert. Warum tut man sich so schwer mit Inklusion hier? Also die Regeln sind ja auf dem Tisch. Also was Inklusion bedeutet, weiß ja nun jede und jeder, die sich damit beschäftigen müssen. Warum ist es immer noch so schwierig?
Ja, das finde ich auch immer schwierig, weil wir uns in Deutschland ja auch oft selber auf die Schulter klopfen, wie innovativ wir sind. Und
Genau,
hier hätten
genau.
wir so eine Möglichkeit, so viele Innovationen umzusetzen.
Und dann noch ein, was zu den Unternehmen. Sie sagen ja sehr gerne, ja, bei uns bewirbt sich ja keiner mit einer Behinderung. Niemand bewirbt sich. Und da sage ich denen auch, ja, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Art der Ausschreibung. Wenn ich da nur dieses berühmte Sätzchen drunter schreibe, da fehlt vielen der Glaube, weil sie entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Wenn ich das ein bisschen ausweite und wenn ich nach außen hin den Eindruck vermittle, ja, wir sind auch interessiert an Menschen mit Behinderung, weil wir ein vielfältiges, ein diverses Unternehmen sein wollen, dann sieht die Sache vielleicht anders aus. Ja. Da müssen wir auch noch viel dran arbeiten, dass das besser wird, weil Die Zahlen sind ja auf dem Tisch. Die Arbeitslosenquote insgesamt ist ja recht okay, aber bei Menschen mit Behinderung ist sie relativ hoch. Das ist immer noch erschreckend. Manche werden nahezu ja in die Rente beraten, sage ich mal. So gehen sie mal lieber in Rente, weil sie finden sowieso keinen Job. Finde ich falsch. Das, ja. Also mich wollte man damals auch von der damals noch Arbeitsamt, heute Arbeitsagentur, für die war klar, Berufsbildungswerk, Ausbildung. Ne? Das war, und ich habe gesagt, nö, da hab ich keine Lust zu, weil das ist nämlich der direkte Weg in die Arbeitslosigkeit und wahrscheinlich dann auch in die Rente. Und deswegen habe ich mich da durchgesetzt und habe letztendlich gewonnen. Ja, also das ist klar, viele Menschen mit Behinderung sagen auch, ja, wir müssen immer kämpfen. Das hört wahrscheinlich auch nicht auf. Also die Hoffnung kann man niemandem geben, dass man irgendwann nicht mehr kämpfen muss. Andererseits sage ich, anderen geht es ja auch nicht besser. Also auch Menschen ohne Behinderung haben ihr Päckchen zu tragen und müssen da irgendwie durch. Aber es könnte durchaus leichter sein, gerade weil wir es gerade vom Internationalen gesprochen haben, wenn man einfach die UN-Konvention, Behindertenrechtskonvention wirklich mal umsetzen würde, dann würde es einfacher werden. Das ist mein Appell an die Politik, tut es einfach, macht es. Andere Länder haben gezeigt, es tut auch nicht weh. Ja.
Ja, und den Punkt mit dem Kämpfen finde ich auch schön. Und es ist ja auch das immer dann wieder zu gucken, was einem vielleicht selber auch Kraft gibt. Oder auch so wie jetzt hier unser Austausch oder das Hören von anderen
Genau.
Podcast-Folgen und da den Austausch über Social Media oder mit Freunden vor Ort, so zu merken, okay, ich bin auch nicht alleine. Oder ich kann mir auch Unterstützung holen über Coaches, wenn ich nochmal Themen habe, so da zu wissen, welche Möglichkeiten es auch gibt.
Genau, Social Media, das ganz interessant war. Also ich habe meine Mastercoach-Ausbildung ja lange vor Corona abgeschlossen und mein Hauptthema von meiner Arbeit war tatsächlich das Nutzen des Internets für Vernetzung, weil es eben auch viele Menschen mit Behinderungen gibt, die zumindest Schwierigkeiten haben, vor die Tür zu gehen, die einfach nicht so mobil sind. Und die können aber dann tatsächlich wunderbar das Internet nutzen, um in Austausch zu gehen und auch Informationen zu sammeln, aber sich auch selber sozusagen ins Licht bringen und zu sagen, hallo, ich bin auch noch da. Das war so ein Hauptteil meiner Masterarbeit.
Ja, schön. Und das ist ja immer noch aktuell auch.
Das ist immer noch aktuell, wobei ich muss wirklich sagen, ich coache lieber face to face als übers Internet. Also ich glaube, ich habe dann noch mal andere Möglichkeiten. Ich war letztlich auch bei einem großen Unternehmen und habe da einen Workshop mit jemand anderem zusammen gemacht. Das ist einfach netter, als wenn man vor der Kiste sitzt. Jetzt im April leite ich einen Workshop mit Leuten, die MS erkrankt sind. Das machen wir wieder online. Geht auch alles, aber ich finde, es muss eine gute Mischung sein, wenn es möglich ist. Die persönliche Begegnung. Deswegen mache ich auch so Reisen, dass ich nach Berlin fahre und also beruflich bin ich sowieso häufiger in Berlin, aber auch, dass ich solche Sachen wie den Global Summit besuche, um auch mehr zu erfahren, auch nochmal Kontakte zu knüpfen und so. Das finde ich schon wichtig. Das braucht es.
Ja, genau. Ich habe noch zwei Themen. Einmal, wo man mehr über dich und dein Angebot auch finden kann, wenn man denkt, ah, okay, der Thomas macht ja coole Sachen, vielleicht kann der mich auch mal unterstützen.
Genau. Also natürlich, wie jeder, der irgendwie nach außen wirken will, habe ich natürlich auch eine Homepage, ne? Das ist www.gemeinsam-inklusiv-thomas-spitzer. Habe ich
Okay,
die
die
jetzt?
verlinke ich aber auch noch mal dann in
Genau,
den
das wäre gut.
ja.
Genau. Über LinkedIn bin ich natürlich immer ansprechbar und sehr gerne ansprechbar. Ich habe auch einen Instagram-Account, der könnte ein paar mehr Follower gebrauchen.
Ja, dann teile ich die auch noch mal hier, dann
Ja.
in den Shownotes, dann können dann noch mal ein paar Leute das Profil
Genau, also
finden.
Ich weiß es nicht, woran es liegt, dass bei Instagram ich da irgendwie nicht, wahrscheinlich bin ich zu textlastig, das kann sein. Dann muss ich, da arbeite ich gerade dran, das noch ein bisschen mehr zu aktivieren. Aber LinkedIn klappt ganz gut und da bin ich auch, wie gesagt, immer ansprechbar und für Austausch auch empfänglich sozusagen. Das
Ja.
genau. Ich habe ein kleines, auch auf meiner Internetseite findet man auch Artikel, die ich veröffentliche, die ich in der Praxiskommunikation veröffentlicht habe. Das ist eine Zeitschrift für Coaches und TrainerInnen und auch für PsychologInnen auch. Da habe ich jetzt inzwischen drei Artikel veröffentlicht und im April kommt der nächste.
Ja, okay.
Und ich habe auch ein kleines Workbook, habe ich auf der Internetseite veröffentlicht, was man sich gerne runterladen kann. Oder beziehungsweise als Flipbook ist das
Ja.
eingestellt. Das kann man gerne nutzen. Und wie gesagt, immer gerne auch mit mir direkt in Kontakt gehen.
Ja, sehr schön. Ich verlinke das alles nochmal. Dann können die Leute, die das sich jetzt anhören, auch nochmal angucken.
Genau.
Genau. Und meine allerletzte Frage ist immer, was deine eigene Selbstfürsorge ist, damit es dir auch im Alltag mit all deinen Themen und der Arbeit und allem gut geht, weiter langfristig oder kurzfristig.
Das ist eine schöne Frage. Ich bin sehr kulturaffin und ich gehe sehr gerne ins Theater oder auch in die Oper. Gestern Abend war ich erst wieder
Ah,
in der
schön.
Oper. Ja. Und das ist so ein bisschen was mich fit hält
Ja.
sozusagen, also auch im Kopf und wo ich nochmal neue Inspirationen kriege. Und Musik ist für mich sowieso ein ganz, ganz großer Anker, schon in der Kindheit. Und ich bin tatsächlich, muss ich sagen, im Erwachsenenalter aufgrund meiner Behinderung nicht so viel im Krankenhaus gewesen, aber in der Kindheit schon, ne? Man hat natürlich versucht, irgendwie an mir rumzudoktern und vieles zu machen. Und da war es mir für mich hilfreich, wirklich immer. Ich hatte immer so ein kleines Transistorradio oder so, wo ich Musik mitgehört habe und so. Also, und Musik hat mich wirklich immer wieder auch begleitet in unterschiedlichen Situationen. Und ich hatte es ja eben erwähnt, also wer daran interessiert ist, das mal kennenzulernen, dieses auditive Coaching, ich mache das immer noch. Ich bewerbe das nur nicht mehr so vordergründig, aber selbstverständlich ist Musik auch immer noch Bestandteil meines Coachings.
Ja, okay, das ist auch gut zu wissen für jemanden, den das auch ein Thema ist, vielleicht.
Genau, ja, genau. Ja.
Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und dass du so viel mit uns geteilt hast und so viel im Austausch waren.
Ja. Ich danke dir fürs Gespräch und nochmal für die Einladung. Finde das wichtig und finde deinen Podcast auch richtig, richtig inspirierend und spannend auch. Ja.
Ja, vielen
Vielen
Dank.
Dank.
Und dann noch einen schönen Tag,
Ja.
sonnigen Tag heute zum
Ja,
Glück.
genau. Ja.
Und bis bald. Tschüss.
Tschüss.